Viele Menschen haben es um einiges schwerer seit der aktuellen Krise. Viel wurde auch über die Lage der Studierenden berichtet. Vielen Studierenden fallen die Minijobs weg und die Querfinanzierung blieb aus. Meistens haben diese dann BAföG oder ihre Eltern, welche eine gewisse Grundsicherung bieten können. Davon können viele ausländische Studierende allerdings nur träumen. Besonders für ausländische Studierende mit keinen bis wenigen Deutschkenntnissen gestaltet sich die Jobsuche als überaus schwierig. Und das gilt insbesondere für den mitteldeutschen Raum.
Wir haben englischsprachige Studiengänge. Dort ist also im Curriculum nicht enthalten, dass man einen Deutschkurs belegen kann, was ja zur Folge hätte, dass dafür auch Zeit eingeplant wird im Studienverlauf. Weil da so ein Glaube entsteht, irgendwie wir sind so international, dass da also überhaupt kein Deutsch notwendig ist, was also inhaltlich falsch ist. Aber so ist das nun mal gemacht worden. Die Universität hat Kooperationspartner Sprachenzentrum, mit denen man Deutschkurse besuchen kann. Aber das dauert natürlich alles Zeit, ne? Und die andere Frage ist, wie viel hat man da neben dem Studium, wenn man dann auch noch Geld verdienen muss und so weiter und so fort. Also schwieriges Thema. Wir sind hier einfach eine Region, die in denen also nur ein geringerer Prozentsatz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so gutes Englisch spricht, dass man also auch Englisch zur Arbeitssprache machen kann, im Vergleich etwa zu westdeutschen Metropolen, wo das also jahrzehntelang schon Schulunterricht war. Hier ist es eben bis 1989, so ein Wahlpflichtfach gewesen, was manche besucht haben. Die meisten haben eben Russisch gelernt, ne? Der älteren Generation. So, und dann gestaltet sich das natürlich schwierig, wobei man sagen muss, objektiv kann man für einfache Tätigkeiten, die auf einfachen Anweisungen basieren, also ja mit Händen und Füßen eine ganze Menge machen. Ne? Aber die Arbeitgeber sind da doch etwas herausfordernder, also stellen da durchaus tiefere Bedingungen und sagen, nee, also so, man muss so und so gut Deutsch können, um auch diese einfache Tätigkeit verrichten zu können.
Zu hören war Tino Schlögel. Er leitet das Career Center an der Martin-Luther-Universität in Halle. Und auch gesprochen habe ich mit Andreas Keller von der Gewerkschaft für Erziehung und Bildung.
Das Problem ist natürlich erstmal, dass es häufig keine, generell für ausländische Studierende, insbesondere wenn sie nicht aus der EU kommen, ganz schwierig ist, sich das Studium zu finanzieren. Sie fallen in der Regel durch die Maschen des BAföG. Und es gibt ansonsten natürlich Stipendienangebote. Die sind natürlich nur begrenzt. Und dann stellt sich das Problem, was Sie ja gerade mit den Sprachkenntnissen schon angedeutet haben, dass man sich da natürlich auch erstmal auskennen muss, Anträge stellen. Und das ist dann nicht immer so einfach, wenn es keine entsprechende Unterstützung gibt. Die leisten natürlich viele Hochschulen. Es gibt auch Organisationen, die eine Unterstützung geben. Es gibt die International Offices an den Hochschulen oder es gibt den Deutschen Akademischen Austauschdienst, DAAD, oder es gibt auch die Bundesvereinigung der ausländischen Studierenden, BAS. Aber da muss man natürlich auch erstmal davon wissen und so eine Unterstützung anfordern. Und deswegen ist das häufig ein Problem. Und hinzu kommt noch, das ist ein ganz aktuelles Problem, was uns als GEW umtreibt, dass jetzt aktuell infolge der Corona-Krise auch viele Jobmöglichkeiten für Studierende weggefallen sind. Studierende finanzieren sich, auch viele ausländische Studierende, über Jobs, zum Beispiel auf Messen oder eben auch in der Gastronomie. Also in den Bereichen, in denen es jetzt seit März infolge der verschiedenen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung dann auch zu Schließungen kommt und entsprechend zu Entlassungen und dem Abbau von Jobs. Das betrifft ausländische Studierende besonders, auch weil sie häufig kein Netzwerk dann vor Ort haben, Familien oder Ähnliches, die sie dann irgendwie auffangen können. Zwar hat die Bundesregierung eine Überbrückungshilfe gestartet, aber an dieser Überbrückungshilfe ist zu kritisieren, dass sie zum einen viel zu gering ist, man kriegt maximal 500 Euro, dass sie zum Zweiten sehr bürokratisch ist. Auch wiederum ein Problem für Studierende, die zum Beispiel keine Deutschkenntnisse haben. Und drittens auch, dass man sehr viele Nachweise abbringen muss.
Und die Situation von ausländischen Studierenden ist generell sehr verzwickt. Die Pandemie verschärft diese Lage jetzt einfach nur. Vieles fällt weg, vor allem die Jobs, die in Frage kommen für Menschen mit wenigen Deutschkenntnissen.
Es ist so, dass die Studierenden, die aus Nicht-EU-Staaten zu uns kommen, eine Aufenthaltserlaubnis für die Dauer ihres Aufenthaltes hier in Deutschland beantragen müssen. Und bevor sie das tun können, müssen sie natürlich im Heimatland schon ein Einreisevisum beantragen bei der Deutschen Botschaft. Und für die meisten von ihnen ist an dem Punkt schon ein Nachweis über die Sicherung des Lebensunterhaltes für die Dauer des Aufenthaltes hier in Deutschland beizubringen. Ja, und das tun die meisten dann über entweder eine Verpflichtungserklärung der Eltern, die erklären, dass sie ihr Kinder oder ihr Kind in der Studienphase in Deutschland finanziell unterstützen. Oder es kann ein Stipendium nachgewiesen werden. Oder aber, was auch sehr viele Studierende nutzen, sie bringen den Nachweis über ein sogenanntes Sperrkonto. Ja, und das Sperrkonto ist ein Konto, auf dem ein bestimmter Betrag festgelegt wird. Das sind aktuell 853 Euro pro Monat für jeden Monat, der hier in Deutschland verbracht wird. Die meisten Studierenden haben ein Sperrkonto, das diese Summe für ein Jahr festlegt. Und das ist dann quasi auch der Nachweis, den man der Ausländerbehörde hier dann vor Ort vorlegt, um die Aufenthaltserlaubnis für Deutschland zu bekommen als Studierender.
Das sagt Grit Eisenknopf. Sie ist Referentin des Internationalen Dezernats der MLU und ist zuständig für die internationalen Studierenden. Für die Aufenthaltsgenehmigung braucht es eine Menge Geld auf einem Sperrkonto.
Genau, 10.236, glaube ich, sind es insgesamt für ein Jahr.
Um die Genehmigung zu verlängern, muss also jedes Jahr ein gewisser Betrag geblockt sein.
Bevor man hier einreist, in vielen Fällen erst mal nachweisen können schon, um das Einreisevisum zu bekommen. Und dann, wenn man hier den Aufenthaltstitel oder die Aufenthaltserlaubnis beantragt bei der Ausländerbehörde, dann muss man das auch vorlegen. Und jedes Mal, wenn man die Aufenthaltserlaubnis verlängern möchte, also bei jedem neuen Antrag zur Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis.
Und das muss dann jährlich erbracht werden?
Ja, in den meisten Fällen ist das so. Wenn man jährlich die Aufenthaltserlaubnis beantragen muss, muss man das auch jedes Jahr vorlegen. Manchmal bekommt man aber auch bei einer Antragstellung eine Aufenthaltserlaubnis, die länger gilt, also maximal 2 Jahre dann. Und dann muss man das erst wieder vorlegen, wenn man dann den nächsten Verlängerungsantrag stellt. Es sei denn, man wird zwischendurch auch von der Ausländerbehörde aufgefordert, dann für das zweite Jahr auch schon den neuen Finanzierungsnachweis vorzulegen. Dann muss man das auch tun.
Also was bleibt dir am Ende anderes übrig, als einer Lohnarbeit nachzugehen, um Geld für deinen Lebensunterhalt zu verdienen? Insbesondere dann, wenn du kein BAföG beziehen kannst, kein Stipendium bekommen hast oder dich nicht hoch verschulden willst.
Bis auf 2 relativ große Arbeitgeber, die auch oder bei denen auch internationale Studierende mit wenigen oder keinen Sprachkenntnissen Jobs finden können, Nebenjobs finden können, gibt es im Raum Halle nicht so viele Möglichkeiten, einen studentischen Nebenjob zu haben. Wir haben noch relativ viele Studierende, die im Gastronomiegewerbe dann kleine Jobs haben. Aber ansonsten gibt es tatsächlich nicht viele Möglichkeiten, hier zu jobben, wenn man kein Deutsch spricht.
Wir hatten Berührungspunkte zu einigen Studierenden, die im Rahmen ihres Studiums oder ihres Aufenthalts in Deutschland nebenbei noch eine Beschäftigung gesucht haben, unter den Bedingungen, die Sie da auch gerade schon angeführt haben. Und dann an diesen Schnittstellen in den Bereichen, die waren überwiegend aus dem Bereich Gastronomie oder Lieferung. Und da gab es halt immer wieder Fragen und grundsätzliche Probleme überhaupt. Wie ist das denn gestaltet mit der Arbeitszeit? Grundsätzlich, also welche Rechte hat man in Bezug auf die Arbeitszeit, die Verteilung der Arbeitszeit und wie fügt sich das dann ein in die Aufenthaltsregelungen, die es dafür gibt? Und Sie haben ja bestimmt schon näher beleuchtet, dass es diese 120- oder 240-Tage-Regel gibt. Und das ist immer so ein bisschen der Knackpunkt, den auch die Arbeitgebenden dann gut nachvollziehen müssen, um dann auch noch in den betrieblichen Ablauf zu integrieren. Und das sorgt häufig für Irritationen oder mindestens nochmal Nachfragen, manchmal sogar auch Probleme.
Das sagt Anna Hafenstein von der BEMA, also der Beratung migrantischer Arbeitskräfte. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass einige Faktoren zusammenkommen, welche die Situation als sehr schwierig gestalten. Lohnarbeit geht, aber nur mit eingeschränkter Flexibilität. Das heißt, es wäre sehr unrealistisch, Vollzeit zu arbeiten und nebenher noch ein Studium zu rocken. Wie aber Geld verdienen, wenn dir niemand Minijobs oder eine Teilzeitstelle gibt und die einzigen beiden Arbeitgeberinnen, die schnell und problemlos einstellen, nur auf Vollzeit beschäftigen? Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die derzeit betroffen sind oder zu einem anderen Zeitpunkt betroffen waren. Ich habe sie gefragt, für welche Art von Job sie sich beworben haben und wie viele Bewerbungen sie schicken mussten, um eine Antwort zu erhalten. Eine der 3 Personen wollte übrigens anonym bleiben und deswegen haben wir die Stimme nachgesprochen.
Ja, öfters. Ich bewerbe mich immer online und mache das immer so in 10 Stellen. Und von diesen 10 Stellen, für die ich mich beworben habe, antworten vielleicht 4. 3 von diesen Antworten sind mit, ja, sie wurden nicht in das engere Wahl genommen. Und eine davon schreibt immer, wir haben schon jemanden gefunden und schauen Sie auf unsere Webseite, wir suchen immer wieder jemanden und so alles.
Als Student von außerhalb der Europäischen Union in einem englischen Programm habe ich zwei Hauptfilter, welche bestimmen, auf welche Jobs ich mich bewerben kann. Das ist die Sprachbarriere und die Arbeitserlaubnis. Ich habe mich also nicht so sehr um die Art des Jobs gekümmert. Ich habe mich im Service, in Supermärkten, im Einzelhandel, in Plattenläden, in Bars, in Restaurants, in Hotels, in Cafés beworben. Im Grunde genommen alles, wo ich das Gefühl habe, dass ich dazu in der Lage bin.
I applied for different jobs, but mostly in university, as a student assistant for a course or for a professor, or once I applied for a position in student initiative, and yeah, most of them were not looking for a person who can speak and write in English in an advanced level, especially student assistant positions. And yeah, I think for the other position, they were not exactly looking for someone who speaks German, but yeah, they also hire someone who speaks German. And I also once applied to a restaurant, Japanese restaurant, for being waitress or yeah, taking orders.
Ich glaube, ich habe mich auf ca. 20 Jobs an verschiedenen Orten beworben. Ich kann sagen, dass ich in Leipzig bisher keine einzige Zusage bekommen habe. Erst kürzlich habe ich für eine Woche in einem großen Lagerhaus gearbeitet. Ich habe mich bei vielen Bars und Cafés in der ganzen Stadt beworben. Ich schätze, dass ich gute Chancen hätte, in einem Lager eines Clubs zu arbeiten, aber sie mussten wegen Corona schließen. Und das passierte auch vielen anderen. So viele Jobs waren nicht mehr verfügbar.
Und ich habe sie dann auch nach schlechten Erfahrungen gefragt, die sie gemacht haben.
And also there was this the second time I wanted to go to into the field, which was like my studies, architecture. Those experiences were quite challenging. And my first job, it was quite nice as well, but the guy wanted to pay me half of the minimum wage. And like at the time, I was also thinking this is quite acceptable because I needed I didn't speak the language properly and I also needed the experience. I also think that's because he used my dependency on finding work and getting experience. And the moment Corona started, I was actually the first one who kicked out of the office. And they also didn't want me to or offer me to work home office with them. And so when the lockdown lost its power during June or something, I started to search in new jobs again because I wanted to get more experience in the architecture field. So one of my interviews, a guy asked me about my political view about my country. And he actually asked me if I'm supporting the president or so on. I think during this search that I have, that was the most uncomfortable moment.
Ich habe vor ein paar Monaten meine Ausbildung abgeschlossen und danach habe ich mich irgendwo beworben. Dann habe ich eine Probearbeit bekommen, Probetag. Und diese Probetag habe ich wirklich super durchgemacht. Und ich habe mich super mit den Kunden verstanden, mit den Mitarbeitern. Und ich habe versucht, wirklich diese kommunikative Seite zu zeigen, dass ich keine Angst vor Deutsch habe, dass ich mich wirklich easy peasy unterhalten kann. Und dann am Ende des Tages, wo ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich wirklich alles gut gemacht und ich bekomme den Vertrag und so alles, hat mir die Chefin gesagt, ja, ich suche schon jemanden mit besseren Deutschkenntnissen, weil ich mir nicht sicher bin, dass du dich dass du unsere Kunden beraten kannst. Und das war für mich richtig so, what the hell, weil ich dachte, nach all diese Jahre und nach all diese Zertifikate, was man hat, wird dieses Problem mit Deutschkenntnisse kein Thema mehr sein, aber scheinbar not today.
Lately I applied for a conference to be an assistant of the conference participants. It was an international conference and then in the call for this position, there was nothing that says they were looking for someone German speaking. And then actually the woman who was hiring directly told me if I could speak German, it would be perfect. And she already even sent me the calendar, which days I could work. And then when I said, yeah, I prefer to speak English, my German is not that good. She said, then we cannot work because, yeah, I tried before and it didn't work out with people who don't speak German. It was unexpected because then why we already started to talk. It was sad.
Ich denke, ich hatte so viele negative Antworten, wahrscheinlich aus vielen Gründen, aber ich denke, die Sprache spielt die größte Rolle. Auch an Orten, wo hauptsächlich junge Leute hingehen, wie zum Beispiel in den Hipster-Cafés oder in Supermärkten zum Nachfüllen. Auch Freunde von mir haben zum Beispiel bei Kaufland für mich nachgefragt und mir angeboten, ein paar Mal zu übersetzen, bis ich es schaffe. Aber keine Chance. Ein explizit negatives Erlebnis war, als ich mit einem Restaurant in Connewitz telefonierte, zu dem mich ein Freund schickte, weil sie jemanden für die Küche suchten. Am Telefon sagten sie meinem Freund, dass es mit Englisch in Ordnung ist und sie schon einige nicht deutsch sprechende Leute dort hatten. Als ich dann dort ankam, merkte der Chef, dass ich nur Englisch spreche und bat mich, auf Deutsch zu wechseln. Er war nicht zufrieden. Er braucht jemanden, der mit mir Deutsch spricht, weil er meistens in Eile ist. Ich habe ihm gesagt, dass ich seine Aufträge erledigen kann und dass es kein Problem ist. Es ging hauptsächlich um den Abwasch. Ich habe ihm gesagt, dass ich diesen Job brauche, dass ich sonst an einem wirklich beschissenen Ort arbeiten muss. Da hat sich sein Gesicht verändert und er hat mich gefragt, aha, was studierst du denn? Ich habe ihm gesagt, einen Master in Architektur. Das machte ihn neugierig. Dann sagte er mir, ich solle zu einem Ort gehen, um das Hygienezertifikat zu bekommen. Dann sagte er mir, ich solle meinen Namen aufschreiben, aber er sagte mir, ich solle nicht zu viel erwarten, denn es kämen noch drei andere Leute. Am Ende haben sie sich nie wieder bei mir gemeldet.
Abschließend wollte ich von den betroffenen Menschen auch noch wissen, ob sie mir einige gute Erfahrungen schildern können.
Ja, gute Erfahrungen habe ich nicht gemacht. Dass jemand mir Toleranz gegenüber gezeigt hat und gesagt hat, dass okay, yo, ich gebe dir die Chance, vielleicht kannst du hier anfangen oder trotz deiner wenigen Deutschkenntnisse, das habe ich nie erlebt, leider. Aber Legends say, dass es sowas gibt. Und ich habe schon gehört, dass viele da gute Erfahrungen gemacht haben. Und viele Arbeitgeber geben auch die Studenten, die kein Deutsch können, die Chance, irgendwo anzufangen. Ja.
Then I found the job that I'm working at the moment. I would say that I'm quite satisfied and I'm also get better at the language. So maybe that's why it got better somehow. And they always quite nice to me in explaining things to me quite patiently, but I think it's still like a language is still like a biggest barrier. I mostly feel like they're not taking me as a serious architect because I might not explain things properly to people or might lost in the translation.
Ja, die Erfahrung mit dem Club war super nett, wie ich schon sagte. Sie waren sehr bereit, mir zu helfen. Leider konnten sie es wegen Corona nicht. Es gab noch ein paar andere Stellen, wo sie wirklich helfen wollten, aber keine Arbeit hatten. Eine gute Erfahrung habe ich mit Amazon gemacht. Die Einstellung ist sehr einfach, auch für englischsprachige Mitarbeiter. Aber der Job ist wirklich nicht schön und die Arbeitsbedingungen sind knifflig für mich. Am Ende konnte ich das nicht länger als 2 Wochen machen, weil ich sonst mein Studium aus den Augen verloren hätte. Und sie bieten keine Teilzeitjobs an, nur 40 Stunden pro Woche. Deshalb musste ich sofort wieder kündigen.
I was applying to a Japanese restaurant. I mean, I was not even applying through email. I went to the chef and tried to talk with him with my A2 or B1 level German knowledge. And yeah, they were looking for someone who can answer phones and take orders, which is, I think, the position that you might mistake without speaking German, and it will be even more creepy on phone to not be able to speak the language. So I was a bit scared and I really didn't want to try, but they were very insisting that you can try. You could have a 1 day shift to try, can you work or not? And it was really nice to see those people were still trying to be open to me. And yeah, I appreciate that.
Dabei ist auch wichtig zu betonen, dass die Arbeitsbedingungen für ausländische Studierende, also beziehungsweise Menschen in Minijobs und mit wenigen Deutschkenntnissen, generell auch eher miserabel sind. Auf sie wird Druck ausgeübt und oft wird es ausgenutzt, dass die Menschen über ihre Rechte nicht bestens Bescheid wissen oder einfach auf die Jobs angewiesen sind.
Wir wissen, dass die Leute unter Druck gesetzt werden, mitunter vom Arbeitgeber. Auch rauszuwechseln aus einem Minijob oder wirklich, dass da häufiger gesagt wird, wenn du das jetzt nicht änderst, dann verlierst du auch den Minijob. Du musst mindestens 20 Stunden machen oder sogar noch mehr. Es gibt sogar Arbeitgeber, die machen dann das ungünstige Angebot. Du machst mehr Stunden und ich gebe dir das dann so. Auch das haben wir ja. Also das ist halt ein sehr zweischneidiges Schwert. Man muss da nochmal unterscheiden, weil wenn man eine Hochschulzulassung für Deutschland braucht, dann muss man in der Regel mindestens B1, B2 als deutsches Niveau schon vorweisen können, außer man entscheidet sich für einen mehrsprachigen Studiengang, in der Regel Englisch. Dann gibt es da, glaube ich, nochmal Abstufungen. Die Studierenden, die wir überwiegend in der Beratung hatten, die aktiv in Deutschland, also aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, um hier zu arbeiten und also zu studieren und dann nebenbei noch zu arbeiten, die haben diese Kriterien meistens erfüllt. Insofern war da die Problematik weniger das Job finden und den Zugang finden, sondern dann eher die Problematik, dass die Bedingungen, unter denen das Arbeitsverhältnis zustande kommt, noch nicht optimal waren. Es gibt bestimmt darüber hinaus auch eine Reihe von anderen Studierenden, beispielsweise aus dem Ausland, die zu einem Praktikum nach Deutschland kommen. Da sind die Hürden weniger groß, häufig für den Zeitraum von 90 Tagen. Und das dann in durchgehender Beschäftigung, auch in schwierigen Branchen, unter anderem der Fleischindustrie beispielsweise. Wenn man das aber auch schon im verarbeitenden Gewerbe erlebt, aus der Industrie, dass da die Arbeitszeiten dann nicht eingehalten werden, dass die Ruhezeiten nicht eingehalten werden, dass die Unterkunftsbedingungen im Grunde auch nicht ganz der Arbeitsstättenverordnung entspricht, mehr Personenunterkünfte gestellt werden, die wenig Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten geben und aber trotzdem relativ teuer sind, dass immer dann am Rande des gesetzlichen Mindestlohns vergütet wird, wenn überhaupt die volle Arbeitszeit vergütet wird. Also das sind so die Problemfälle, die wir aus der Praxis bisher hatten. Also auch auf Arbeitgebende, die erstmal vorgeben, ein Arbeitsverhältnis einzuleiten und dann aber erstmal von der Arbeitskraft profitieren und gegebenenfalls möglicherweise sogar, ohne dass dies dann sozialversicherungspflichtig angemeldet wird, die eine Beschäftigung aufnehmen lassen, übergeben. Die Studierenden wählen sich in Sicherheit, weil man ihnen ein Einkommen versprochen hat. Und am Ende stellt sich aber raus, dass die eigentliche Tätigkeit erstmal nicht die gesetzlichen Anforderungen erfüllt an sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und zudem, dass der Arbeitgeber noch nicht mal die Arbeitserlaubnis eingeholt hat und dann eventuell sogar noch von der illegalen Beschäftigung gesprochen ist. Also so einen drastischen Fall hatten wir auch, wo es um ein Subunternehmen im Baubereich ging, was Studenten aus Maschinenbau Studienrichtung angeworben oder angefragt hatte, gefunden hat, so würde ich es vielleicht formulieren. Und die haben sich dann tatsächlich in sehr prekäre Beschäftigung gefunden, weil das Auslandsamt der Uni war nicht informiert hinreichend. Die Beschäftigungsverhältnisse waren mehr als unsortiert und die finanziellen Ansprüche, die erworben wurden von den Studierenden gegenüber dem Arbeitgeber, mussten dann sehr aufwendig eingefordert werden. Das war ein sehr langwieriger Prozess und einer, der im Grunde genommen immer wieder aufzeigt, die Personen sollten sich, wenn sie in einem studentischen Rahmen hier in Deutschland sich aufhalten und eingeschrieben sind an der Hochschule, ganz eng mit den zuständigen Stellen an der Hochschule verknüpfen, vernetzen, dort um Hilfe bitten beim Finden von Stellen, weil häufig gibt es in den Career Centers ja schon sehr gute Erfahrungen und auch Ansprechpersonen und Partner, wo man sich hinwenden kann als ausländischer Studierender. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, unabhängig davon auch nochmal vorher zu checken, was sind eigentlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen ich selbst arbeiten darf und aber auch, was sind die Pflichten, die sich daraus ergeben, plus was sind meine Rechte als Arbeitnehmender. Wenn ich die dann eingehe, weil mir ist die Problematik auch aus vielen Drittstaaten bekannt, dass eben Guthaben erworben werden muss oder zurückgelegt werden muss, was dann auch pfändungsbereit ist in den nationalen, also aus den Herkunftsländern der Personen. Und wenn das dann nicht hinreichend aufgepolstert wird und zur Verfügung steht, dann kann das ja auch dazu führen, dass dann der Visumsgrund aberkannt wird oder nicht verlängert wird beispielsweise. Das ist ein häufiges Problem. Und das wird bestärkt durch prekäre Beschäftigungsverhältnisse, wenn dann beispielsweise die Lohnzahlungen nicht fortlaufend erfolgen oder nur unvollständig und die Studierenden selbst sich dann auch noch in gerichtliche Auseinandersetzungen begeben müssen, um im Ernstfall ihre Rechte dann durchzusetzen.
Menschen, die sich also genauer mit den Regeln, den Problemen und den Hürden der betroffenen Menschen auskennen, haben zu Teilen schon vielen Menschen geholfen und waren auch mit dem Thema vertraut. Die Situation für viele Menschen mit wenigen Deutschkenntnissen ist nicht erst seit Corona eine schwierige. Die Jobsuche erscheint vielen oft eine Tortur zu sein. Darüber hinaus ist es als Studentin oder als Student besonders verzweifelnd. Die hohe Auslastung durch das Studium und die vorgegebenen Regulierungen schließen von vornherein viele Beschäftigungen aus. Ich wollte von meinen Expertinnen wissen, was Lösungsansätze sein können. Wie könnte man den Betroffenen das Leben leichter machen? Wie kann man es den Menschen ermöglichen, in Frieden zu studieren?
Ja, oder indem man halt das Studiensystem auch ein bisschen auflockert, ja, damit man nicht sagt, irgendwie der Master muss in 2 Jahren dann durch sein. in der Hauptzeit, sondern indem man genau, da auch ein bisschen weichere Regelungen schafft. Weil auf Arbeitgeberseite, das darf man echt nicht vergessen, also nicht, dass ich aus der Perspektive argumentieren möchte, nur wir wissen auch, dass der Personalaufwand, dieser Ressource, die reingeben müssen, um die Leute anzulernen, einzuarbeiten, der ist sehr hoch, insbesondere wenn die Leute fremdsprachig sind, auch im Niedrigqualifikationsbereich. Und deswegen sträuben die sich da so davor, weil die Investitionskosten auch für die hoch sind am Anfang. Und da müsste man irgendwie eigentlich eine Brücke schaffen. Also sowas wie zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo man, wenn Studierende in den Job münden, irgendwie vielleicht nochmal irgendwie ein, zwei Wochen begleitet, damit das Unternehmen erstmal entlastet wird und die Leute ins Laufen bekommen, damit es auch schneller wieder funktioniert, aber auch dann auch eben zu vernünftigen Konditionen und Bedingungen.
Ja, also ich würde das jetzt erstmal so übersetzen, dass das, was jetzt helfen würde, wäre, dass man, wie gesagt, auch hier die Regelstudienzeiten von Bachelorstudiengängen und von Masterstudiengängen entsprechend verlängert um die Zeit der Krise. Und dann natürlich auch einen Blick behalten muss, in dem Moment, wo die Krise beendet ist oder für beendet erklärt wird, gibt es ja auch Nachwirkungen, was zum Beispiel Jobangebote für Studierende angeht.
Aber ist das nicht eine etwas utopische Forderung auf Dauer, auch über die Pandemie hinaus?
Na, also ist die Frage, vor welchem Hintergrund. Also grundsätzlich muss es ja aber mal thematisiert werden, weil A, Sachsen-Anhalt nicht das einzige Land, in dem es solche Fälle gibt, und B, wenn man sich anguckt, wie die Fachkräfteentwicklung voranschreitet, den demografischen Wandel entgegensetzt und aber die Wirtschaftsleistung auch noch berücksichtigt, dann müsste eigentlich ein viel klareres Signal noch kommen, auch aus dem Bildungsbereich und nicht nur im Bereich Fachkräfteeinwanderungsgesetz, um diese Lücken irgendwann zu schließen. Meine Wahrnehmung ist, ohne dass ich mich damit jetzt expliziter beschäftigt hätte, ist, dass wenn man aber mindestens die Struktur, also die Ordnungen für die Studiengänge noch ein bisschen aufweicht und mehr berufsbegleitend etablieren würde, dann hätte man eher die Möglichkeit, auch Leute, die sozusagen sich eine Beschäftigung suchen müssen, um ihr Studium durchführen zu können in Deutschland, anzuwerben. Das ist ein relativ starr in Deutschland mit dieser Höchststudiendauer und den Rahmenbedingungen. Da muss ja die Prüfung rechtzeitig abgelegt werden, weil ansonsten erlischt ja irgendwann auch der Zweck des Aufenthaltes, wenn man da dieser Aufgabe nicht nachkommt. Also so einen Fall hatten wir beispielsweise auch. Die Person hat versucht immer zu arbeiten, war ständig in prekärer Beschäftigung und hat dann die Studienleistung nicht mehr erbringen können im Rahmen, sodass dann das Immatrikulationsamt auf der Matte stand und gesagt hat, nee, jetzt müssen wir aberkennen, und dann droht im Grunde genommen das Ausweisen, das Wiederabreisen und viele andere Probleme, die damit behaftet sind. Also insofern, warum nicht in andere Länder schauen, in denen es vielleicht auch besser funktioniert oder anders funktioniert, um da ein System zu finden, Arbeitsbedingungen und Studienbedingungen besser unter einen Hut zu bekommen. Das ist übrigens nicht nur eine Frage für ausländische Studierende, sondern auch für hiesige, die vom BAföG leben oder eben nebenbei noch arbeiten müssen, um ihr Studium zu finanzieren.
Ja, vielleicht ist es also an der Zeit, über die Auflockerung dieser Systeme zu sprechen, vor allem für besonders Betroffene. Eine Möglichkeit wäre, ein Auslands-BAföG zu etablieren. Es muss ein Weg gefunden werden, diesen Menschen hier ein möglichst stressfreies Studium oder eben eine Ausbildung zu ermöglichen. Das sind Ideen, die den Menschen aktuell nicht sofort weiterhelfen. Und deswegen wollte ich auch noch wissen, wo sich akut Betroffene melden können, wo ihnen geholfen wird.
Also ich würde zum einen nochmal empfehlen, sich an das Career Center der Universität zu wenden. Die haben vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp, der gerade noch erfolgversprechend ist. Oder aber es gibt auch die sogenannte Überbrückungshilfe. Das ist eine Hilfsmaßnahme der Bundesregierung, die über die deutschen Studierendenwerke an die Studierenden gebracht wird. Und da können auch internationale Studierende eine sogenannte Überbrückungshilfe beantragen. Wir haben hier natürlich auch Netzwerkpartner, den Verein Hilfe für ausländische Studierende e.V., der natürlich auch nur in sehr begrenzter Art und Weise auch außerhalb von Corona-Krisenzeiten weiterhelfen kann, an denen wir auch internationale Studierende, die in Not geraten sind, auch vermitteln. Aber ich wüsste jetzt nichts, was man spontan machen könnte, um im großen Stil finanzielle Hilfen zu leisten.
Es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, im Rahmen von der selbstständigen Tätigkeit, die man im Vorfeld mit der Ausländerbehörde abgesprochen hat oder dort angemeldet hat oder auch dem Gewerbeamt, eine Tätigkeit aufzunehmen, die den eigenen Sprachbackground und die Fähigkeiten besser berücksichtigt. Zum Beispiel das Tutoring von Schülern, die sozusagen in der Gymnasialstufe Englischunterricht machen oder dergleichen. Also das ist mir aus dem ehrenamtlichen Kontext bekannt, dass es dort eben auch für ausländische Studierende jetzt während der Corona-Zeit vermehrt die Möglichkeit gab, dann eben in ein bilinguales Tutoring irgendwie zu switchen und dort Schülern Hilfe angedeihen zu lassen, die gerade im Schulbetrieb sich nicht zurechtgefunden haben oder die aufgrund der Heimarbeit, der Schultätigkeit nicht mehr mit dem Stoff nachgekommen sind. Aber das bedarf halt immer auch nochmal einer extra Prüfung seitens der Behörden, bevor so eine Tätigkeit aufgenommen werden kann. Dann spricht sich das rum und dann erfolgt so die Vermittlung. Das ist unser Eindruck aus der Beratungsarbeit. Neben dem Career Center kann man bestimmt auch die Arbeitsagentur bemühen, inwieweit sie tatsächlich die sprachlichen Barrieren da berücksichtigen.
Ja, also erstens ist es, glaube ich, wichtig, dass Hilfsangebote auch bekannt sind. Ja? Das heißt, beim Stura, beim Studentenwerk und natürlich auch bei uns im Career Center wären zum Beispiel Anlaufpunkte. Ja? Also bei uns, da kommt man halt her und dann unterhalten wir uns, was ist denn möglich mit Nebenjobs und wo können wir da nochmal gucken und so weiter und so fort. Wir kriegen ja jede Woche auch Stellenangebote rein und da kann man dann ein bisschen sortieren, was braucht jetzt wie viele Sprachkenntnisse, wo können wir da vielleicht noch irgendwie was machen. Das ist schon mal wichtig. Der Rat hat einen Newsletter mit Nebenjobs und unterstützt natürlich auch in sozialen Fragen, kann man auch damit Leuten sprechen. Und das Studentenwerk hat natürlich auch die Sozialberatung, also für die rein finanziellen Themen sozusagen. Ne? Also wenn es jetzt richtig hart auf hart kommt, so kann keine Miete mehr zahlen und so eine Geschichte, ne? Also da... Dafür ist dann das Studentenwerk sozusagen der beste Ansprechpartner.
Zusammenfassend kann man also sagen, als Studierende oder als Studierende aus dem Ausland, in Deutschland gibt es viele Besonderheiten und eine sehr stark eingeschränkte Flexibilität. Besonders die Auflagen als eingeschriebener Student oder eingeschriebene Studentin sind eine Herausforderung. Bezogen auf die Aufenthaltsgenehmigung, die daran geknüpft ist, aber auch in der Jobsuche für Arbeitnehmerinnen und auch Arbeitgeberinnen. Meistens fallen sie durch die Raster des BAföGs und die Jobsuche, besonders mit wenigen Deutschkenntnissen, ist sehr eingeschränkt. Und das gilt insbesondere für den mitteldeutschen Raum, in dem Englisch einfach nicht so derart etabliert ist. Der letzte Ausweg ist dann meist der Studienkredit, der eine hohe Verschuldung mit sich zieht. Also, wenn ihr gerade selbst betroffen seid oder ihr Menschen in eurem Umfeld habt, die derzeit davon betroffen sind und denen ihr helfen wollt, dann hoffe ich, dass ich damit ein paar Ansätze liefern konnte. Also, wenn ihr gerade Jobs zu vergeben habt, gebt euch doch vielleicht einen Ruck und Menschen eine Chance und lasst euch überraschen. So if you are currently affected yourself or you have people in your environment who are currently affected and whom you would like to help, then I hope that I have been able to provide a few approaches. So contact the international offices of your university or college, the Career Center, the DAAD, so the Federal Association of Foreign Students, or the Studierendenrat and the Studierendenwerk. They usually also have some job newsletters. And, of course, the BEMA, especially if you're like not studying but doing internships or just working or whatever. It is best also to stay in contact with these offices if you feel pressured into certain contracts or positions you feel uncomfortable with. They will also advise you on your rights, etc.